Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und heute wollen wir uns wieder in die Dungeon World vorwagen. Heute wagen wir uns zu den Spielleiter-Spielzügen vor. Das haben wir beim letzten Mal schon angekündigt. Und wir wollen heute dem Kerngeschäft des Leitens sozusagen auf den Grund gehen. Und das wird in Dungeon World eben mit Hilfe von Spielleiterzügen gemacht. Wann macht man denn überhaupt so einen Spielzug?
Also ein Spielleiterspielzug kommt eigentlich immer dann vor, wenn der Spielleiter gefragt ist, auf irgendeine Art und Weise, wenn er entscheiden muss, was jetzt passiert. Das kennt man in jedem Rollenspiel, was Spielleiter hat. Irgendwann muss der Spielleiter sagen, wie es weitergeht, was jetzt passiert, wie die Umwelt auf das reagiert, was die Spieler gerade gemacht haben. Das ist bei Dungeon World genauso, nur dass Dungeon World dem Spielleiter dazu ein Regelgerüst zur Verfügung stellt. In diesem Falle die Spielzüge. Konkret heißt das, es gibt drei vorgesehene Auslöser, wann ein Spielzug vom Spielleiter gemacht wird. Und zwar erstens, wenn alle von dir erfahren wollen, was passiert. Zweitens, wenn die Spieler dir eine einmalige Gelegenheit geben. Oder drittens, ganz einfach, sie eine 6 oder weniger würfeln, also einen Misserfolg haben.
Okay, beim ersten ist es, denke ich, relativ klar. Wenn die Spieler dich anschauen mit großen Augen und darauf warten, dass du ihnen was erzählst, los geht's, kommt der Spielzug. Wenn ein Wurf schlecht ausfällt, du würfelst eine 6, beziehungsweise die Spieler würfeln eine 6, alles klar, kann ich wieder was machen. Aber was bedeutet denn der verbliebene Punkt, wenn die Spieler dir eine einmalige Gelegenheit geben?
Und da habe ich ein gutes Beispiel. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal. Also wenn ich einfach mal in dieses Loch reingreife, ohne drüber nachzudenken.
Stimmt.
Ja, genau. Oder wenn ich gesagt habe, über dem Vulkan ist die Prinzessin festgebunden und sie droht jede Sekunde irgendwie herabgelassen zu werden. Was tust du? Und der Spieler sagt, ich schaue mir mal so die Wandgemälde hier in dem Tempel an. Dann ist es für mich eine einmalige Gelegenheit, einen Spielzug zu machen, der die Prinzessin ernsthaft in Bedrohung bringt. Weil ich habe ihm gesagt, was passieren könnte und er hat nicht darauf reagiert. Das ist eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lasse.
Dem schlafenden Oger die Augenbrauen zupfen ist auch eine gute Gelegenheit.
Ich könnte auch fragen, seid ihr sicher, dass ihr in diesem gefährlichen Dungeon keine Nachtwache aufstellen wollt? Und Spieler sagen, ja, das wird schon. Das wäre eine sehr gute Gelegenheit.
Okay, wir hatten ja schon die Spielerspielzüge alle exakt vorgestellt, wie die alle so aufgebaut sind. Wie ist das denn bei den Spielleiterzügen? Wie sind die denn aufgebaut?
Bei den Spielleiterspielzügen, die sind etwas anders. Erstmal wird grundsätzlich gar nicht gewürfelt. Der Spielleiter würfelt bei Dungeon World pauschal eigentlich überhaupt nicht. Optional kann er den Schaden von den Monstern auswürfeln, aber das kann man auch den Spielern überlassen. Also die Moves, die Spielzüge haben halt keine Würfelwürfe und sie sind halt weicher. Während bei den Spielerspielzügen halt steht, wenn du das und das tust, dann mach das und das und am Ende kommen halt Fragen raus oder bestimmte Konsequenzen. Während es beim Spielleiter halt so ist, dass die Spielzüge halt freier formuliert sind und er halt einen relativ großen Spielraum hat, die zu interpretieren und umzusetzen.
Es sind eher, würde ich sagen, so Reaktionen auf das Erzählgeschehen. Weniger fest verregelt, sondern mehr etwas, wie man die Geschichte weitererzählt, ja. Aber bevor wir dazu kommen, uns die Spielzüge im Einzelnen näher anzugucken, gibt's noch eine große Kategorie oder zwei Kategorien, die auf die man achten muss, und zwar die Frage, ob die Spielzüge des Spielleiters weich oder hart eingesetzt werden. Das klingt erstmal etwas abstrakt. Was es aber sagt, ist, ich kann den gleichen Spielzug verschiedenartig einsetzen, mit verschieden starker Konsequenz. Ein weicher Spielzug, so bezeichnet man eine Reaktion des Spielleiters, die eine Situation aufbaut, in Richtung eines Konflikts, einer Entscheidung hinarbeitet, die Bedrohung verschärft, ein Problem aufstellt, aber noch nicht zum Abschluss bringt. Erst wenn ich den Spielzug hart einsetze, schaffe ich eine unumkehrbare Konsequenz. Ganz einfaches Beispiel ist, ich kann sagen, das Schwert zischt auf deinen Kopf zu, was tust du? Das ist ein weicher Spielzug. Der Spieler hat die Möglichkeit, das, was geschieht, noch abzuwenden, zu reagieren, irgendwas zu verändern. Wenn ich sage, das Schwert trifft dich, du erleidest 5 Schadenspunkte, das ist ein harter Spielzug. Nichts daran können wir jetzt mehr ändern, wir müssen mit den Konsequenzen leben und von da aus weiter erzählen. Und jeden Spielzug, den ich habe, kann ich entweder hart oder weich einsetzen. Manche Spielzüge, wie Schaden verursachen, sind fast immer hart, andere sind fast immer weich, aber theoretisch lassen sich alle Spielzüge auf diese zwei verschiedenen Arten einsetzen.
Ich glaube, das war auch einer dieser Punkte, der in der ursprünglichen Fassung von Dungeon World doch ein bisschen unklar war und wo dann der Guide sozusagen Klarheit geschaffen hat und den Lesern dann erklärt wurde, wann man das einsetzt, wie man das einsetzt und warum es eben diese zwei unterschiedlichen Spielzüge gibt.
Und um die jetzt etwas vorzustellen, dachten wir uns, anstatt die Liste einfach vorzulesen und zu erklären, weil Spielzüge sind ja irgendwie Teil des Spiels, Teil der Action, wollen wir auch die Action nutzen, um die Spielzüge zu erklären. Also, ich gebe euch jetzt mal, ich tue mal so, als wäre ich der Spielleiter.
Tu das mal so, du kannst das, glaube ich, ganz gut.
Und du machst einen gravierenden Dungeon World-Fehler, denn du benennst deine Spielzüge nachher.
Oh, richtig. Das machen wir nicht. Als Prinzip gilt ja, nenne nie deine Spielzüge, ja.
Genau. Ich gebe eine Situation vor. Wir können uns eigentlich alle drei überlegen, sozusagen, als ob wir alle Spielleiter wären. Was würden wir in der Situation tun? Was für verschiedene Spielzüge könnten wir einsetzen? Und wie würde sich die Situation weiterentwickeln, je nachdem, welchen Spielzug wir uns aussuchen? Und diesmal genau benennen wir unsere Spielzüge. Normalerweise verschleiert man das in der Erzählung. Wir sind mal offen. Wir sind unter uns. Wir sind nur Spielleiter hier. Wir sagen jetzt offen, was für Spielzüge wir machen. Also. Alle bereit?
Los geht's.
Die Situation ist folgende, und zwar schaut euch das Cover von Dungeon World an. Da sehen wir den Barbaren, das ist mal unser Held. Er hat zwei Schwerter, leichte Rüstung. Er ist in einem Dungeon, der von grünlichem Nebel durchwabert wird. Und er kämpft gegen mehrere Skelettkrieger, die mit Schwert und Schild gerüstet sind. Und am Kopf einer großen Treppe hinter ihm steht eine untote Zauberin, die gerade einen Spruch wirkt. Das ist die Situation, in der wir sind. Er stürzt sich brüllend ins Gefecht. Der Skelettkrieger gegenüber hebt ebenfalls sein Schwert zum Gegenschlag. So, Daniel, er hat sich gerade in den Kampf gestürzt. Vielleicht wurden die ersten Schläge ausgeteilt, hauen und stechen. Jetzt passiert etwas, weswegen du einen Spielzug machen darfst. Das Einfachste wäre, er hat seinen Wurf nicht geschafft. Auf hauen und stechen, er hat einen 6 gewürfelt. Was tust du?
Das Beste oder auch die einfachste Lösung, ich meine, er ist umgeben von den Skelettkriegern, die ihn natürlich angegangen sind. Vermutlich hat er bereits den ein oder anderen Skelettkrieger schon zu Boden geschickt und dann kann ich den Spielzug eines Monsters benutzen. Und wenn ich beim Skelett schaue, dann stehen mir da drei Spielzüge zur Verfügung. Das erste ist zum Beispiel, führe fort, was du im Leben getan hast. Ich glaube, das haben wir schon mal erklärt. Nee, das werden wir noch erklären in einer Monsterfolge. Aber die Skelette können sich ebenfalls wieder zusammensetzen. Und dann würde ich sagen, dass sich ein Skelett, das zu Boden geschmettert wurde, wieder zusammensetzt und neu vor ihm aufsteht. Und dann eine weitere Bedrohung für ihn ist.
Genau, und das wäre erstmal ein weicher Spielzug. Sie zeigen etwas, aber es noch kann er darauf reagieren. Was ich tun würde, wäre ein anderer Klassiker. Ich würde den Spielzug Trenne sie einsetzen.
Aber der ist doch alleine.
Der Rest der Gruppe ist gerade nicht im Bild, weil er...
Ach so.
Der Barbar ist stürmisch in diesen Raum hinein gesprintet und hat den Rest der Gruppe zurückgelassen im Gang. Und was die Zauberin gerade tut, mit einem magischen Befehl, verschließt sie den Durchgang mit einer schweren Steinplatte. Oder noch besser mit einem Fallgitter. Der Rest der Gruppe kann zwar sehen, was der Barbar tut, können ihm aber nicht mehr helfen so einfach. Das wäre schon eher ein Harten. Ich habe damit klare Fakten geschaffen, mit denen sie jetzt zurechtkommen müssen. Frank, was würdest du machen?
Ja, ich finde die bedrohliche Zauberin im Hintergrund ganz, ganz witzig und wird eine unangenehme Wahrheit enthüllen, denn die sorgt dafür, dass dieser Dungeon, der eh schon ein bisschen baufällig ist, so langsam erschüttert und sich in Erdbeben androht, Steine fallen runter, Geröll fällt von den Wänden und der Torbogen hinten bekommt Risse und überhaupt alles wird ein bisschen instabiler. Also die ganze Situation wird gefährlicher. Jeden Moment könnte irgendwas auf unseren Barbaren rauffallen oder vielleicht auch auf einen von den Skeletten.
Und damit hättest du die Möglichkeit eröffnet, weitere Spielzüge einzusetzen, wenn du sie brauchst. Du hast etabliert, ja, genau. Das Ding ist baufällig. Der nächste Spielzug könnte also sein, dass ein Stein auf den Kopf fallen könnte. Was tust du? Ein Stein fällt herunter oder...
Oder eine Kluft bildet sich, keine Ahnung, die Gruppe wird getrennt, weil sich ein Riss bildet oder Hindernisse tauchen auf. Also da kann man ja dann beliebig mit spielen, aber also die Hard Moves werden halt, dass halt wirklich Hindernisse auftauchen in irgendeiner Form oder Bedrohungen halt umgesetzt werden, aber erstmal wird halt nur angedeutet, okay, hier können Dinge passieren. Da wissen die Spieler, was los ist. Erstmal weicher Spielzug.
Eine sehr einfache Situation wäre dann natürlich auch, dass die Skelette oder die Zauberin Schaden verursacht. Aber wie wär's denn zum Beispiel, wenn die Ressourcen des Barbaren aufgebraucht werden? Was könnte man denn da machen?
Das Einfachste ist, wir sehen, er hat mehrere Schwerter. Und das Einfachste ist, eins seiner Schwerter bleibt im Brustkasten in den Rippen eines der Skelette stecken und er kriegt's nicht mehr raus. Oder muss sich extra anstrengen, um es rauszuziehen. Und wir stellen ihn vor die Wahl. Willst du das Schwert wieder rausziehen, aber dich dafür deine Verteidigung sinken lassen, damit die anderen nicht angreifen, oder lässt du es einfach stecken in dem Skelett? Schwert oder Schaden, ist dann die Frage.
Ein anderer Spielzug, der möglich wäre, wäre auch, dass man eine Gelegenheit bietet, mit oder ohne Kosten. Ich meine, der Barbar ist jetzt reingestürmt. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass der Rest der Gruppe irgendwie noch im Gang ist oder so. Und da der Barbar blind reingestürmt ist, hat er halt nicht gesehen, dass irgendwo ein Geheimgang ist. Da könnte man jetzt einfach dran vorbeischleichen und sich hinter die Magierin irgendwie schleichen oder so. Wäre halt eine Gelegenheit für den Rest der Gruppe, die das jetzt erst bemerken, aber eventuell dann halt auch mit Kosten behaften. Vielleicht ist ja schon eine große Kluft dazwischen durch den baufertigen Dungeon und man muss da rüberspringen. Also da bieten sich ja diverse Möglichkeiten dann an.
Okay, jetzt haben wir schon mal so ein paar Beispiele gegeben für die Situation und die Spielzüge, die der Spielleiter einsetzen kann. Gehen wir doch noch mal ein paar Momente vor dieser Situation mit den Skeletten und der Zauberin. Die Gruppe untersucht gerade das Gewölbe, sie betritt gerade das Gewölbe und die ganze Gruppe, die aus einem Zauberer besteht und einem Krieger, diesem Barbaren eben und einem Dieb, die befindet sich jetzt in einem heruntergekommenen Teil des Gewölbes, wo ein seltsames Mosaik auf dem Boden zu sehen ist. Und das Mosaik zeigt ein dunkles Portal, aus dem Strahlen hervorkommen und ein seltsames Symbol. So, das ist doch eine typische Situation. Wir untersuchen einen Dungeon. Die Gruppe hat jetzt Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Und der Zauberer meint, er wüsste ungefähr, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Und er versucht jetzt Wissen kundzutun. Allerdings versagt er bei seinem Wurf. Er würfelt eine 6. Was kann ich denn jetzt machen?
Zum einen könnte ich ihm noch eine Chance geben. Ein Spielzug, den ich habe, ist nämlich, biete eine Gelegenheit für ein Klassenspielzug. Wenn ich weiß, dass der Magier einen bestimmten Zauber hat, der in der Situation helfen könnte, der genauso ja funktioniert wie ein Spielzug, könnte ich mir anbieten, ja, du weißt jetzt nicht, was damit anzufangen ist, aber du könntest eine telepathische Verbindung zu deinem Lehrer aufbauen. Das ist anstrengend und schwierig, aber der bist sicher, der weiß das vielleicht.
Klassiker wäre auch, um hier mal das interessante Konzept von Ausrüstung einzubringen, gerade bei Büchern, fand ich sehr nett, Ressourcen aufbrauchen. Der Magier könnte eine von seinen 3 Ladungen, in Anführungszeichen, des Buches abstreichen und dann hat dieses Buch etwas Wissen über dieses Symbol und dann bekommt er, glaube ich, einen Bonus auf seinen Wurf. Vielleicht hat es dann gereicht, um zu wissen, was das Ganze bedeutet.
Das Knifflige bei solchen Situationen ist immer, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, wie es jetzt hier rüberkommt, sich eine negative Auswirkung für was zu überlegen, wo halt jemand was rausfinden will. Manchmal sitzt man da als Spieler da wirklich da und überlegt, was mache ich jetzt? Was da sehr hilft, ist, wenn man von dem Spieler einfordert, dass er beschreibt, was er tut. So könnte man hier halt auch sagen, okay, was machst du? Gehst du nah ran an das Mosaik? Schaust du es dir genauer an? Und wenn er dann beispielsweise sagt, er betritt das Mosaik, also er geht da drauf und guckt es sich an und dann schlägt sein Wurf fehl, dann hätte ich halt die Möglichkeit zu sagen, alles klar, jetzt kommt mal eine unangenehme Wahrheit, das ist halt ein Symbol, das dafür sorgt, dass derjenige, der dieses Symbol betritt, halt da nicht mehr rauskommt. Also da könnte man dann auch eventuell dann einen Hartmut-Ruf ansetzen bei einer 6 oder halt noch schlechter, sodass er halt dann jetzt erstmal festsitzt in so einem unsichtbaren Gefängnis, das von diesem Mosaik eingenommen wird.
Was natürlich auch so ist, als Spielleiter bin ich nicht dazu verpflichtet, nur negative Spielzüge zu machen. Ich kann auch, wenn die Spieler einen Wurf verhauen, jederzeit, wann ich will, habe ich die freie Auswahl, ob ich ihnen was Positives oder was Negatives geben möchte. Das obliegt dann mir und meinem Gefühl dafür, wie die Situation sich entwickeln sollte. Ich kann also sagen, du weißt, dass dieses Symbol dem Träger große Macht verleiht. Wenn er bereit ist, zum Beispiel seinen wertvollsten Besitz hier zu opfern auf diesem Mosaik, dann habe ich ihm nicht irgendwie geschadet, aber ich habe das Spiel dennoch durch eine interessante Nuance erweitert, indem ich ihm eine Gelegenheit geboten habe, wie der Spielzug heißt, in diesem Falle zu einem Preis.
Das könnte man ja auch noch weiterspinnen. Gehen wir mal davon aus, dass während er das macht, der Dieb versucht rauszufinden, was sich hinter der Tür befindet oder versucht die Situation einzuschätzen und scheitert dabei seinen Wurf, dann könnte man halt auch im Grunde ihnen die Information geben, dass hinter der Tür zu hören ist, dass da halt irgendwie eine ganze Söldnertrupp gerade ins Aufgelage hat. Dann hat er zwar irgendwie Erfolg, weil er hat ja eine Information, aber die ist nicht besonders positiv. Und man hat im Grunde wieder eine unangenehme Wahrheit oder eine Bedrohung halt wieder kenntlich gemacht. Kann man noch nicht mal genau sagen, welcher Spielzug das jetzt war, ob das jetzt eine unangenehme Wahrheit ist oder eine nahende Bedrohung, dass jetzt da die ganzen Söldner hinter der Tür sind. Aber das ist ja an der Stelle auch egal, weil das muss ich ja nicht genau klassifizieren.
Genau, das ist auch der Trick. Ich muss mich natürlich nicht immer sklavisch an diese Liste halten. Die Liste ist dafür gedacht, wenn ich gerade nicht genau weiß, was ich tun soll oder gerne Hilfestellung brauche beim Brainstorming, dann gucke ich auf die Liste und wähle eins aus. Solange das, was ich tue, mit meinen Prinzipien übereinstimmt, die wir ja in der letzten Folge erklärt haben, ist das in Ordnung. Eine gute Übung wäre eigentlich, ohne diese Liste zu leiten und bei jeder Entscheidung, die man als Spielleiter trifft, kurz innezuhalten und sich zu überlegen, was habe ich eigentlich gerade getan? Und dann mal zu schauen, steht es auf der Liste oder nicht? Theoretisch kann man natürlich dann als erfahrener Spielleiter auch seine Spielzugliste verändern und erweitern, je nach Spielstil, den man haben möchte.
Im Grunde deckt ja auch diese Liste, genauso wie die Liste der Spielzüge der Spieler, genau das ab, was wir auch in Rollenspielen seit Jahren, Jahrzehnten machen. Es geht darum, Gefahren aufzubauen, es geht darum, Schaden auszuteilen, es geht darum, die Welt zu beschreiben, etc. Das ist eigentlich genau das, was wir sonst immer machen, nur eben in Kategorien einsortiert oder eben in klare Regeln einsortiert.
Der große Unterschied zum konventionellen System ist meiner Meinung nach aber auch, dass ich eine Mechanik dahinter habe, die halt dazu führt, dass ich bestimmte Sachen halt machen sollte oder naja, muss in Anführungsstrichen. Heißt, wenn ein Spieler bei seinem Wurf halt scheitert oder nur einen Teilerfolg hat, dann muss ich als Spielleiter mir halt schon irgendwie Input liefern, irgendwie Einfluss auf alles nehmen. Ich kann nicht einfach willkürlich sagen, ich mache jetzt einfach mal irgendjemanden Schaden. Also bei Dungeon World einfach einen Stein aus dem Himmel fallen zu lassen, der einen mal eben 1W6 Schaden macht, aus dem Nichts, wäre jetzt laut Regeln eigentlich nicht ganz in Ordnung. Es heißt im Endeffekt auch, dass ich mich als Spieler darauf verlassen kann, dass mein Spielleiter, wenn er sich an die Regeln hält, nicht willkürlich einfach irgendwelche Dinge tut.
Und da kämen wir zu einem ganz grundlegenden Teil, der für alle Spielleiter-Spielzüge in Dungeon World gilt. Diese Spielzüge sind nicht entkoppelt von der Erzählung. Sie sind Teil der Erzählung und Teil der Welt. Sie ergeben sich aus dem, was bisher geschehen ist. Und sie nehmen auf das Bezug, was weiter passiert. Daher ja auch die grundlegende Regel, man soll als Spielleiter nach jedem Spielzug, den man macht, immer fragen, was tust du? Um wiederum das Heft des Handelns zurückzugeben an die Spieler und abzuklären, was tun sie als nächstes. Ich habe also einen Spielzug gemacht, der genau so eine Regel ist, wie er auch ein Teil der Erzählung ist. Ich kann dahingehend auch Spielzüge mischen, wenn die Erzählung das vorgibt. Zum Beispiel, wenn ein Oger dich durch die Wand drischt, dann wirst du vielleicht von der Gruppe getrennt, aber du bekommst sicherlich auch Schaden, weil es wäre unglaubwürdig, dass der Oger dir dabei nicht zumindest 1-2 Knochen bricht, während er das tut. Alles, was in der Erzählung Sinn ergibt, muss sich auch in den Spielzügen des Spielers wiederfinden und andersrum.
Es könnte sich aber auch eine Gelegenheit ergeben, indem du jetzt an den Hebel kommst, um das Fallgitter nach oben zu schieben oder sowas.
Genau.
Vielleicht in dem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, sich den Teilerfolg anzuschauen bei 7-9. Wenn ein Spieler etwas schafft, aber noch etwas anderes passiert. Wie arbeite ich denn damit als Spielleiter? Die Verlockung ist ja groß, eben einen Spielzug zu machen, und das sollst du ja auch. Aber wie gehe ich damit um? Denn der Spieler hat ja immer noch einen Erfolg, das ist ja wichtig.
Grundsätzlich ist ja da erstmal die Frage, was will der Spieler überhaupt erreichen? Bei Wissen erlangen oder die Situation einschätzen, da ist es ja relativ klar, da kann er dann Fragen stellen oder irgendwelche Fakten erschaffen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel Gefahr trotzen, da kommt es halt immer drauf an, was will er eigentlich genau machen? Will er in eine günstige Position kommen? Will er der Gefahr entrinnen? Will er irgendwas erreichen? So, worum geht's eigentlich? Das wird er dann ja auch auf jeden Fall schaffen. Und da muss man halt gucken, okay, wie kann man das Ganze beeinflussen? Bei Klettern ist zum Beispiel, bietet sich an, wenn in einer gefährlichen Situation geklettert wird und man Gefahr trotzt, dann bietet sich an der Stelle immer ganz gut an, die Gruppe zu trennen. Man klettert zu langsam, man klettert zu schnell, irgendwelche Steine brechen ab, der Weg wird versperrt. Ähnliche Situationen könnte man da halt einsetzen, um halt den Spieler zwar den Erfolg zu geben, er kommt zwar da an, wo er will, aber es gibt halt irgendwie ein Problem.
Genau, und meistens sind diese 7-9 Teilerfolgreaktionen daher auch weiche Spielzüge, weil ich kann den Spieler schlecht für etwas bestrafen, was er eigentlich geschafft hat. Aber das klassische Ja-Aber-System, was es ja auch so in vielen verschiedenen Rollenspielen inzwischen gibt, wenn er sagt, ich wollte auf die andere Seite der Kluft springen, dann hat er das geschafft. Aber es gibt ein Aber. Er rutscht dann vielleicht etwas weg und muss sich festklammern, oder er verliert seine Beute aus seinem Rucksack dabei, oder es taucht auf der anderen Seite, während er noch wieder hochklettert auf der anderen Seite, taucht ein neuer Feind auf, der ihn jetzt ins Visier nimmt, der vorher nicht da war. Ziel ist eben, die Situation geht weiter, du hast das bekommen, was du wolltest, aber es ist nicht hundertprozentig das, was du wolltest. Und für die paar Prozent, die noch übrig sind, für die musst du dann wieder kämpfen. Dazu wirst du weitere Spielzüge auslösen müssen. Das gibt mir wieder die Gelegenheit, wenn du keinen vollen Erfolg hast, wieder neue Sachen reinzubringen. Und dadurch eskalieren die Situationen weiter und weiter, bis sie dann schließlich in einem Finale endet.
Bei der 7 bis 9 gilt aber auch jetzt nicht die Regel, dass man nur weiche Spielzüge einsetzen darf. Man darf da auch harte Spielzüge einsetzen. Sowas wie Ressourcen verbrauchen, beim Klettern geht ein Seil kaputt oder so, was man da machen könnte bei einem Teilerfolg. Das ist ja schon ein harter Spielzug, weil ja wirklich Fakten geschaffen werden. Das Seil ist futsch, irgendeine Ressource wurde verbraucht. Also man muss da nicht darauf eingeschränkt zu sagen, es droht sich nur was an. So, dein Seil ist jetzt auf einmal so ein bisschen kaputter als vorher oder so oder abgenutzter. Das muss man da an der Stelle jetzt nicht machen.
Das stimmt, da hast du recht. Worauf ich dann auch gerne eingehen würde, ist, der Spielleiter hat, wie gesagt, wir haben ja im Beispiel gehört, man kann die Spielzüge der Monster einsetzen. Ein paar davon haben wir ja auch schon bei der Besprechung des Monsterkapitels gehört.
Beziehungsweise werden wir noch hören, weil das noch erscheint.
Ah, erscheint erst noch. Okay. Was wir aber auch haben, sind Spielzüge der Umgebung, des Dungeons. Es gibt auch Dungeon-Spielzüge, eine spezielle Untergruppe von Spielzügen, die dazu benutzt werden, Dungeons während des laufenden Spiels zu erstellen oder zu verändern. Die werden dann benutzt, wenn die Charaktere in ihrer Erforschung in ein Gebiet vordringen, das ich als Spielleiter noch gar nicht vollständig ausgeplant habe, was ja Dungeon World durchaus vorkommt.
Ja, es lohnt sich vielleicht, diese Dungeon-Spielzüge tatsächlich einmal kurz durchzugehen. Da haben wir einmal verändere die Umgebung, deute ein drohendes Unheil an, führe eine neue Fraktion oder Kreatur ein, nutze die Bedrohung einer bestehenden Fraktion oder Kreatur, lasse sie umkehren, zeige Reichtümer mit Kosten und fordere einen der Charaktere heraus. Wir können ja einmal kurz grundsätzlich über diese Spielzüge sprechen. Ich denke, das sind immer Spielzüge, die dem Gewölbe, Verlies, Labyrinth immer wieder ein neues Element hinzufügen, was vorher noch nicht da war.
Es ist eigentlich auch so gedacht, dass diese Spielzüge sich besonders gut dafür eignen, das Prinzip zeichne Karten, lasse Lücken zu erfüllen. Während diese Spielzüge eingesetzt werden, soll ich als Spielleiter, so ist die Vorstellung, die Karte irgendwie weiterzeichnen, die wir auf dem Tisch in der Mitte haben, das den Dungeon irgendwie weiter ausmalen, mehr Details hinzufügen. Kurzum, das Ganze eben vervollständigen, was die Spieler jetzt erreichen. Verändere die Umgebung. Der erste ist, den mag ich sehr gerne. Ich erinnere mich immer an Videospiele, wenn man ein neues Gebiet betritt und dann irgendwie ein kurzer Musikeinspieler kommt, der neue Stimmung macht. Bedeutet nämlich, irgendwie verändert sich die Stimmung des Dungeons. Zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit durch die Katakomben eines Gefängnisses geirrt bin, düster und mit Ketten und tropfendem Wasser, komme ich durch einen Wanddurchbruch plötzlich in eine natürliche Höhle, in der unterirdischer Fluss läuft und so phosphoreszierende Pilze alles bläulich erhellen. Eine ganz andere Stimmung, vielleicht auch neue Kreaturen, neue Herausforderungen, die es hier auf mich lauern. Das wäre verändere die Umgebung.
Deutet rundes Unheil an, ist ja auch so ein Kandidat. Also da kann man ja so die ersten Anzeichen und Warnsignale aussenden an die Spieler. Wabern da giftgrüner Nebel über dem Boden ist so eine Möglichkeit. Oder man hat die Vermutung, dass hier alles mit Fallen gespickt sein könnte. Oder dass es einfach grundsätzlich gefährlich ist. Überall sind spitze Steine und Kanten. Es ist sehr verwinkelt. Überall könnte sich einer verstecken.
Wie bei Alien.
Wie bei Alien, genau.
Kommen von der Decke und irgendwas abgenagte Knochen oder so.
Es ist undeutlich zu erkennen. Die Konturen verschwimmen an den Wänden. Man kann nicht genau wahrnehmen, was ist Stein, was ist Wurzel, was ist vielleicht ein versteckter Goblin. Also deutet rundes Unheil an, ist einfach die Beschreibung ausstaffieren, um halt das Ganze ein bisschen, ja, um halt auch später seine harten Moves machen zu können.
Eine neue Fraktion oder Kreatur einführen, wird wahrscheinlich relativ klar sein. Das heißt also, es gibt eine neue Art von Wesen, die sich hier tummelt. War man vorher in dem heruntergekommenen Gefängnis, wo vielleicht die Geister der toten Gefangenen gespukt haben, befinden sich jetzt in den Höhlen mit den Pilzen seltsame Kreaturen, die ja halb pilzartig sind und die einstigen Gefangenen waren, die jetzt mit Pilzen überwuchert sind und ganz anders sind. Oder vielleicht gibt's auch einige merkwürdige, abartige, verdrehte Experimente wie ein Eulenbär, der in den Höhlen unterhalb des Gefängnisses lebt. Ich denke, den nächsten Spielzug kann man gleich mitbeantworten oder erklären, was es damit auf sich hat. Die Bedrohungen einer bestehenden Fraktion oder Kreatur zu nutzen, ist natürlich klar, sobald die Kreatur einmal vorgestellt ist, sobald dieser Typus, diese Fraktion einmal vorgestellt ist, sprich, wir haben den Eulenbär jetzt hier, dann kann ich den natürlich auch benutzen und als Bedrohung den Spielercharakteren dann entgegenwerfen.
Genau, oder die Pilze, die ich erwähnt habe, die lassen jetzt ihre halluzinogenen Sporen losfliegen, sowas in der Art, ja.
Genau, und es gibt gar keinen Eulenbär, das haben sich die Leute nur ausgedacht.
Ich fantasiere auch mal von Eulenbären, ja.
Ja, selbstverständlich. Wer nicht?
Einen besonders interessanten Spielzug finde ich, lasse sie umkehren. Das bedeutet, ich gucke mir die Karte nochmal an und schaue, wo sind noch leere Flecken? Wo ist noch irgendetwas, was noch nicht entdeckt wurde auf dieser Karte? Und dann baue ich ein Hindernis ein, was sich nur lösen lässt, wenn ich zu diesem anderen Ort zurückkehre und dort etwas tue.
Du brauchst die blaue Schlüsselkarte, um hier durchzukommen?
Die blaue Schlüsselkarte vielleicht. Vielleicht muss ich das Wasser ablassen, um einen Gang freizusägen. Vielleicht brauche ich aber auch, das große Pulverfass von da hinten, um einen Weg freizusprengen.
So ein oder ein Bumerang.
Genau, du musst erst den wichtigen Schatz finden innerhalb dieses Gewölbes hier.
Oder also, und dann kommst du hier weiter.
Richtig.
Oder ich muss eine Ablenkung schaffen. Ich muss irgendwie einen Streit anzetteln zwischen den zwei Orkbanden in Raum 1, damit die Wachen aus Raum 3 hinlaufen und für Ruhe sorgen müssen.
Oder überhaupt, ich muss irgendwo hin zurück, wo ich eine Menge Chaos hinterlassen habe. Warum auch immer.
Kann nicht schaden, denn diese Situation hat sich ja dann verändert und dann wird's eigentlich wieder auch spannend, was man dann eben machen kann.
Genau, der Dungeon soll ja ein lebendiger Ort sein. Das heißt, die Sachen, die ich angestellt habe, sollen Konsequenzen haben und es ist schön, die Konsequenzen zu sehen.
Gleichzeitig ist der Dungeon aber auch ein Ort der Reichtümer. Und hier kommt auch ein altes Konzept aus dem Oldschool-Rollenspiel vor. Zeige Reichtümer mit Kosten. Also es gibt ein Risiko, diese Reichtümer zu erringen. Was hat's denn damit auf sich?
Da muss ich an das klassische D&D-Cover denken, wo der Halbling irgendwie auf diese riesige Statue draufklettert, um an die Rubinaugen zu kommen. Das kennt man wahrscheinlich, hängt da so auf 7:30 und unten stehen noch so ein paar und halten Wache. Ist ja grundsätzlich erstmal eine gefährliche Situation mitten im Dungeon, da könnte jeden Moment irgendwas Böses auftauchen und der nimmt sich erstmal Zeit und klettert die Statue hoch. kündigt halt an, hier, da oben sind diese Rubine in den Augen von der großen Statue und ja, dann muss man halt ein bisschen Zeit da finden, wenn man daran will.
Oder ein Gang mit ganz vielen Trittfallen. Aber auf der anderen Seite siehst du, dass die goldene Statue auf dem Podest stehen, Indy. willst du die holen, ja, oder lässt du lieber liegen? Das sind die Kosten, genau.
Ja, die Frage ist eben, das ist ja so schön beschrieben, ne? Also es ist immer, was wollen die Spieler und was sind sie denn dafür bereit auch zu opfern? Also welches Risiko sind sie bereit einzugehen?
Und das findet man auch in dem letzten Dungeon-Spielzug, fordere einen der Charaktere heraus. Das bedeutet im Grunde, dass ich ein Rampenlicht verschaffe. Ich gucke, was wollen die Charaktere tun? Wo sind sie gut drin? Der Dieb will vielleicht Schlösser knacken oder Gift zusammenbrauen, jemanden vergiften. Der Krieger hat vielleicht einen brennenden Hass auf Untote und will den gerne mal loswerden. Und dann werfe ich ihnen ein paar Untote vor. Oder ein Schloss, das sie knacken können. Oder ein paar Wachen, die sie vergiften können. Das bringe ich einfach rein, weil ich möchte ja sehen, ich bin ein Fan der Charaktere. Ich möchte sehen, was sie tun und worin sie gut sind. Aber ich kann sie natürlich auch in Probleme bringen. Wenn ich weiß, dass der Druide seine Naturgottheit verärgert hat bei seinem letzten Besuch, dann werde ich vielleicht einen Trojaner reinbringen, die Naturgottheit ergeben ist. Und die wird sich dann bei ihm mal ein erstes Wort mit ihm reden, beispielsweise. Ich nehme also einfach das, was ich über die Charaktere weiß und das, was ich an ausgespielt sehen möchte. Und das werfe ich ihnen vor.
Ich würde da gerne anschließen und dann noch einen kleinen Tipp geben. Und ich hoffe, dass ihr beide auch noch einen kleinen Tipp habt für Spielleiter für Dungeon World. Du sagtest ja, dass man gerne mehr sehen möchte von den Charakteren und so weiter. Und für mich fand ich immer sehr wichtig bei Dungeon World, dass man mit den Antworten der Spielercharaktere arbeitet. Also, dass man den Leuten zuhört, dass man ihnen Fragen stellt und dass man diese Antworten dann in die Geschichte verwebt. Das fand ich eigentlich mit eines der interessantesten Sachen. Und das gibt einem als Spielleiter sehr viel. Das gibt einem eben auch Dinge, wie vorhin Frank noch erzählt hat, in der Situation, wo man nicht weiter weiß, man kann Fragen stellen. Das ist eines der Prinzipien, die ich mit am interessantesten finde und die mir als Spielleiter auch helfen, die Aufgabe als Spielleiter gut zu erfüllen. Wenn ich nämlich mal nicht weiter weiß, bin ich nicht der Einzige am Tisch, sondern da sitzen noch 3, 4, vielleicht sogar 5 andere, die mir helfen können bei einer Situation. Was wären denn eure Tipps für den Spielleiter?
Ein Tipp, den ich geben kann, ist, dass man versucht, die Gegner aktiv zu gestalten. Also nicht nur, ja, er kommt und haut auf dich drauf und jetzt mach mal deine Aktion, so was tust du, sondern, keine Ahnung, er springt von dem Sims, rollt sich ab zwischen euch und steht jetzt im Grunde direkt vor dir, hat seine Zähne gefletscht und also wirklich ein bisschen ausschmücken, damit der Spieler auch irgendwie reagieren kann und mehr machen kann als nur, ja, ich schlag drauf. Ja, also selber mehr machen als nur draufschlagen, damit der Spieler auch mehr macht als nur draufschlagen. Weil wenn der Spieler viel beschreibt, dann kannst du da selber wieder gute Ideen rausziehen, um selber wieder Spielzüge anzusetzen. Das heißt, wenn du viel beschreibst, dann beschreibt der Spieler auch viel und so hast du halt ein gutes Hin und Her und kommst halt in einen guten Flow.
Das sind schon sehr gute Tipps. Mein Tipp wäre für Umgang mit Spielzügen, der Spieler der Spielzügen, nehmt die Erfolge der Spieler ernst. Also wenn er eine 10 hat, meinetwegen auch nur eine 7+, dann lasst den Spielern diesen Erfolg. Sagt ja. Wenn ihr nicht weiter wisst, sagt ja. Spielt mit, gebt ihnen genau das, was sie wollen, bis euch was Gutes einfällt. Sie wollen den König überzeugen, seine ganze Armee gen Norden zu schicken. Normalerweise, ich möchte einen Schwierigkeitsgrad festlegen. Es muss Schwierigkeitsgrad 300 sein, das möchte ich nicht. Nein, sagt ihr, wenn der Wurf schafft, Würfel auf Verhandeln, wenn das gelingt, dann macht der König das. Dann schickt er die ganze Armee nach Norden, wie du verlangt hast. Und dann macht er dich auch zum Heerführer des Ganzen. Solange die Würfe klappen, sag einfach ja. Warte einfach, bis der Wurf nicht mehr klappt oder bis sie einen Fehler machen. Und dann hast du richtig viel angesammelt, was schief gehen kann. Und dann kannst du aus dem Vollen schöpfen. Aber die Spieler haben nie das Gefühl, dass man ihnen ihre Erfolge wegnimmt. Du hast genug Spielzüge, du hast genug Monster, nichts läuft dir weg. Spiel so lange mit, bis du die zündende Idee hast.
Ich glaube, am spannendsten ist eben auch genau das zu sehen. Also es gibt zahllose Spiele, die Spieler immer klein halten wollen. Und das ist ja eigentlich wahnsinnig langweilig. Darum finde ich es auch ganz interessant, wenn dann eben was passiert und dann eben alle gemeinsam feststellen, dass auch unterhaltsam sein kann, wenn was passiert.
Und gleichzeitig hast du damit bewiesen, du spielst nicht gegen sie, aber wenn sie einen Fehler machen, du bist nicht verpflichtet, sie zu schützen, sondern ihr spielt hier nach denselben Regeln und wenn sie nach Norden wollten, wenn sie Heerführer sein wollten, dann müssen sie eben den Zweikampf mit dem orkischen Augenausstecher bestehen. Das ist dann einfach Teil des Deals gewesen, den sie eingegangen sind. Aber es ist ein Problem, das sie selbst reingebracht haben und da müssen sie wieder rauskommen oder die Konsequenzen tragen. Du hast ja gesagt und dann ging es irgendwie schief. Das ist doch schön.
Genauso interessant fand ich den Punkt mit den Beschreibungen. Denn normalerweise sind die Beschreibungen ja gerade im Kampf, ist ja eigentlich so schmückendes Beiwerk. Weil normalerweise würfelt man einfach und guckt dann, was so passiert. Und dann beschreibt man so ein bisschen, ja, und ich tauche dann unter und gebe einen Hieb nach links ab und dann hebe ich mein Schild und sowas. Hier hat das ja tatsächlich Bewandtnis und Bedeutung, wenn man sagt, ich heb den Schild. Ist das ein Teil, den man dann eben zu einem Spielzug umwandeln könnte?
Richtig.
Und ich glaube, das ist das Interessante dabei.
Ja, genau. Und wenn ich den Raum, in dem die Spieler jetzt irgendwie nach Fallen oder Schätzen suchen, ein bisschen genauer beschreibe, das Mobiliar oder die Umgebung, die Gerüche, was auch immer, dann haben die Spieler auch wieder mehr Ideen zu beschreiben, wie sie denn vorgehen, um halt das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Schauen sie sich vielleicht genauer den Altar an oder gehen sie die Bücher durch, holen sie die Bücher aus dem Schrank oder sind sie eher vorsichtig und lesen erstmal nur die Buchrücken. Ja, wie gehen sie vor? Wenn ich aber gar nichts sage von den Büchern, sondern nur sage, da ist ein Regal. Ja, dann, also man muss schon so ein bisschen versuchen, das Ganze auszuschmücken, damit den Spielern auch genug Futter gegeben wird, um selber ihre Spielzüge halt ein bisschen in Bewegung zu bringen und einen dann wieder zu inspirieren.
Und wenn ich Sorge habe, dass ich zu viel improvisieren muss und ich nicht genug Ideen habe, dann habe ich ja immer noch meine Fronten. Und die Fronten sind sowas wie mein Abenteuer, mein Dungeon. Und da kann ich im Vorfeld, wenn ich mich vorbereite, so viele Ideen und Spielzüge einfügen, wie ich möchte, wie mir passend erscheinen, und mir ein Arsenal anlegen. Was kann an diesem Ort passieren? Lavaströme, die giftigen Dämpfe, Fallgitter, Türen, die aufgehen, aus dem Monster herauskommen. Alles, was mir einfällt, kann ich mir vorbereiten, den Dungeon, bevor ich genau weiß, wie er aussieht, schon mit Herausforderungen schmücken. Und die Abenteuer und die Kampagnenfronten bauen. Aber dazu kommen wir beim nächsten Mal, wenn ich es richtig sehe, oder Daniel?
Nein, wir machen vorher, wollen wir das vorher, es ist sehr gut gedacht. Gut gedacht, Stefan.
Ist so verwirrend,
es ist völlig verwirrend, ja, weil wir die nicht so aufnehmen, wie ich sie ausstrahle.
Wir sind hier nicht linear.
Nee, beim nächsten Mal wollen wir erstmal das Gewölbe hier bevölkern mit Kreaturen und schauen uns die Kreaturen ein bisschen genauer an. Und in einer späteren Folge widmen wir uns dann den Fronten.
So rum ist es also. Okay, dann sehen wir nächstes Mal, was die Kreaturen für Spielzüge mitbringen und für Erzählungen mitbringen. Und dann geht's um die Fronten, die Abenteuer, die Kampagne.
Genau, so machen wir's. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Und noch läuft unsere Vorbestellungsaktion. Wir freuen uns sehr, wenn das Ganze funktioniert. Und wenn noch Interesse besteht, der Link dorthin ist unten unter diesem Podcast zu finden. Und wir würden uns sehr freuen, das Ganze Wirklichkeit werden zu lassen und Dungeon World Regelwerk dann als gedrucktes Buch zu haben.
Da wir davon ausgehen, dass das klappt und ist für diejenigen, die das später hier hören sollten, die haben natürlich die Möglichkeit, das Ding auch so zu bestellen.
Ja, natürlich, das stimmt.
Die müssen das nicht vorfinanzieren. Das hat sich dann erledigt. Es ist ja auch ein nicht-lineares Medium. So ein
Wir sprechen zu euch aus der Vergangenheit.
Ja, richtig.
Willkommen aus der Zukunft.
Es ist ein bisschen Zeitreise hier, richtig, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la chute de la tête du roi. Ja, vielen Dank. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.